Markus outet sich einmal mehr als Freund des ziellosen Herumwurstelns.
Und insofern finde ich das schon sehr spannend. Sie schreiben ja auch selber, Sie haben jetzt keinen Plan, wie Sie die Marken da unterstützen wollen.
Thorsten berichtet, dass selbst das weltweit berühmteste Obst realisieren musste, dass es manchmal nicht dahin kommt, wo es eigentlich meint, hinzugehören.
Da hat Apple erkannt, da kommen wir auf keinen grünen Ast.
Und Hannah ignoriert alle herrschenden Ernährungstrends und macht sich für Zucker in seiner leckersten Form stark.
Weil jeder, der dann einmal vielleicht die Schokolade ausprobiert, die ja im Übrigen gar nicht schlecht ist, jetzt komme ich wieder mit meinen Süßigkeiten, aber die ist wirklich gut.
Diese Woche habe ich ein Thema mitgebracht, was die letzten Wochen durch die Brüste hingewandert ist. Es geht wieder um Apple. Und zwar hat Apple in den letzten Wochen verkündet, dass sie ihr Project Titan, also die Entwicklung des eigenen Apple-Autos, endgültig an den Nagel gehängt haben. Kommuniziert wurde es teilweise unter dem Deckmantel. Es wurde jetzt 1000 neue Entwickler für den Bereich Generative AI bei Apple geben, weil dieses Projekt geschlossen wird. Und andere kommunizierten relativ knochentrocken, Apple schießt nun endgültig sein Autoprojekt ab. Ich glaube, das ist wichtig, das nochmal zu betrachten vor dem Hintergrund, dass das inzwischen eine 10-jährige Geschichte hat. Die ganze Diskussion ging immer wieder eigentlich darum, kann es Apple schaffen, zumindest bis zu einem Prototyp zu kommen, beziehungsweise zu zeigen, dass es einen Proof of Concept gibt, dass man genauso wie man die Software im Computer, im iPad, gemeinsam mit der Hardware verheiratet und daraus dann das eigentliche Mobilgerät des Menschen bauen kann, das moderne Apple Car. Und das Ganze wurde immer wieder auch in Vergleich gestellt zu dem, was in Detroit passiert ist. Also die amerikanische Automobilindustrie hat sich gegen diese ganze Hypothese extrem gewehrt, weil sie gesagt haben, ihr werdet euch alle noch umgucken, wie du ein Low-Margin-High-Volume-Produkt bauen willst, wo du hauptsächlich von der Software herkommst. Ja, und nun hat man nach Jahren des Hin und Hers sich anscheinend bei Apple entschieden zu sagen, wir bauen kein Auto. Ja, was bedeutet das? Ist das was Besonderes? Und mich würde mal interessieren, wie ihr das einschätzt.
Im Kern wartete zumindest ein Teil der Welt auf ein Apple-Auto, weil einfach ein Teil der Welt die Marke Apple verehrt und liebt und sich sicherlich gut vorstellen konnte, ein Automobil zu kaufen, auf dem Apple steht und sicherlich auch zu Premiumpreisen. Das einfach mal vorausgeschickt.
Grundsätzlich jetzt mal mit spezifischem Blick auf dieses eine Produkt, stecken da vielschichtigere Gründe hinter, warum es jetzt nun an diesem Punkt ist. Und ich glaube, da lohnt es sich schon drauf zu schauen, wo stand denn eigentlich die Automobilbranche vor 10 Jahren und was waren die Hoffnungen? Und die Hoffnungen lagen eben beim autonomen Fahren. Das war so die große Vision. Und da ist ja Apple zu 100% auch reingegangen. Also die Entwicklung, von der man eben gehört hat, ging halt 100% auf das vollautonomische Fahren höchster Stufe, also ohne Lenkrad. Völlig frei davon. Da sind sie eben so stark in diese Entwicklung gegangen und jetzt zeichnet sich eben ab, okay, das autonome Fahren ist jetzt eben doch nicht kurz vorm Durchbruch, sondern steht immer wieder vor Herausforderungen. Man sieht es eben auch bei anderen Anbietern. Man hört es von den Testfahrten, dass es immer wieder Probleme gibt und da ist es jetzt eigentlich der konsequente Schritt zu sagen, entweder man macht es zu 100% oder eben nicht und mit dem Weg, den sie eingeschlagen sind, funktioniert es jetzt nicht und das finde ich vor dem Hintergrund der Entwicklung mit AI aus dem letzten Jahr nur konsequent.
Ich knüpfe da gern an, insbesondere an deine einleitenden Worte, Hannah, ist vielschichtig. Wie du richtig sagst, die haben erkannt, dass es schlichtweg keinen Spaß macht, im Moment autonome Automobile, aber vor allem auch E-Automobile zu verkaufen. Auf der einen Seite zählen die Economies of Scale. Offensichtlich ist China hier in der Lage, die am besten zu spielen. Und hier geht es schlichtweg darum, wie wird so ein Fahrzeug angetrieben, also Batterie plus Steuerungssoftware. Und ich behaupte, da hat Apple erkannt, da kommen wir auf keinen grünen Ast. Du kannst kein Automobil heute anbieten, wenn du die Economies of Scale nicht im Griff hast. Siehe Tesla. Und damit wären wir auf der anderen Seite des Marktes, im Premium-Markt. Und der ist dadurch zu beschreiben, dass Preise erodieren. Tesla geht quasi im 2- oder 3-Monats-Rhythmus mit den Preisen runter, auch für die Top-Modelle. Also wenn wir nach Amerika gucken, wo wir diese ganzen puren E-Mobility-Anbieter haben, dann haben die sehr, sehr zu kämpfen. Und wenn wir nach Europa gucken, dann haben wir die großen Automobilkonzerne, die sicherlich gute Geschäfte machen, aber ja nicht, weil sie so viele batteriebetriebene Fahrzeuge verkaufen, sondern weil die guten alten fossil angetriebenen Fahrzeuge sich immer noch gut verkaufen. Und da in diesen Markt reinzugehen, hat sich Apple sicherlich überlegt, mit einem eigenen Automobil macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass Apple sich jetzt grundsätzlich aus diesem Markt zurückzieht. in dem Sinn sehr schon gut etabliert.
Apple-Car-Schnittstelle.
Also wo es, wie wir so gerne formulieren, um die letzte Meile geht zwischen Automobil und Fahrer, Fahrerin. Und da ist Apple ja mehr als präsent.
Ich würde gerne noch was anderes aufgreifen, weil es ja momentan noch so wieder gehandelt wird nach dem Motto, naja, jetzt hat sich Apple doch einen Flop geleistet. Man verklärt das immer so ein bisschen, dass Apple da keine Flops produziert, sondern was ich glaube, und da gehe ich mit euch beiden einher, die sind halt realistisch in dem, was eine Marktpotenzialabschätzung macht. Und die hat sich wahrscheinlich in den letzten Jahren doch etwas eingetrübt und eingedüstert. Aber nichtsdestotrotz heißt es natürlich nicht, dass sie keine Erfahrungen gemacht haben in den 10 Jahren. Auf der anderen Seite sind natürlich die Hardcore-Fans, wie du gesagt hast, Thorsten, jetzt natürlich erstmal mega enttäuscht, weil sie jetzt erstmal sich wieder damit anfreunden müssen, entweder ein BMW zu kaufen oder ein Tesla oder was auch immer die Vergleichsmarke ist. Und da denke ich, da muss man schon darauf achten, dass es nicht bei der Hardcore-Community irgendwann zu einer leichten Frustration wird.
Ich glaube auch, hätten sie es runtergeschraubt und einfach das Apple-Design umgesetzt in ein nicht vollautonomes Fahrzeug, sondern normal elektronisch betriebenes Auto, dann hätte das genauso gut funktioniert und hätte sicherlich auch Käufer gefunden. Aber es ist bestimmt eben die Frage, welche Marge will ich erzielen? Und da ist Apple eben anders erfolgsverwöhnt. Also das glaube ich, dass mit sehr, sehr viel weniger Aufwand man hätte auch ein Auto einführen können. Das ist das eine. Du beschreibst jetzt eben diese negativen Schlagzeilen, die mit einhergehen. Ich glaube auch, dass Unternehmen und auch Apple eben selten diesen Weg geht, dass überhaupt mal ein Produkt failt. Es gibt ein paar, es gibt aber bei weitem nicht so viele wie bei Google. Also bei Google gibt es ja Zusammenstellungen, hunderte von Produkten, die in der Vergangenheit fehlgeschlagen sind. Trotzdem fließt es jetzt ja ein bisschen zusammen mit der Entwicklung mit der Vision Pro Brille, die ja eben doch nicht den Erfolg in dem Maße gebracht hat, wie man es teilweise vermutet hat. Und eben auch die Entwicklung, wie sich gerade Microsoft gegenüber Apple entwickelt. Und ich glaube, da kommt schon das ein oder andere zusammen, was eben jetzt zu diesen leicht kritischen Schlagzeilen führt.
Zur Vision Pro würde ich sagen, abwarten. Das ist, glaube ich, noch zu früh.
Hier nicht das gelutscht.
Ja, nein, sicher nicht. Nee.
Und ansonsten denke ich auch, hätte Apple jetzt ein Automobil in den Markt gebracht, dann wäre es doch erstmal eine Quelle gewesen, selbst bei Hardcore-Fans, für Unzufriedenheit.
Ja.
Da herrscht eine ganz andere Erwartungshaltung als in den Märkten, in denen Apple zu Hause ist und wo sie natürlich sehr kompetent in der Lage sind, mit Fehlern umzugehen und so auszugleichen, dass ihre Kunden nicht so richtig unzufrieden sind. Das haben die schon im Kopf gehabt, dass sie dann in ihre Apple-Welt ein Produkt einbauen, das eine potenzielle Quelle für sehr, sehr, sehr viel Unzufriedenheit sein kann.
Ja. Ich würde da gerne anknüpfen, nicht nur über die Apple-Welt nachdenken, sondern was du gesagt hast, Hanna, nochmal aufgreifen, diese Augmented Market, in dem die ja stehen wollen. Also wir haben ja bei Apple meistens nicht die Definition, dass du genau was für eine Kategorie baust, die es schon gibt, sondern die wird ja imaginiert, die wird imaginated und dann soll das was weiteres sein. Das siehst du mit dem Spatial Computing zum Beispiel sehr schön. Das hast du auch mit den EarPods gesehen, was der eigentliche Vorteil von den Dingern ist und. Und ich glaube, dass das hier so etwas hat. Ich muss immer an Andreas Herrmann denken, der ja hier war im Podcast und mal diesen schönen Satz gesagt hat, wenn Henry Ford heute auf die Welt kommen würde und sich angucken würde, was hier auf der Straße rumführt, dann würde der sagen, was habt ihr die letzten 120 Jahre gemacht? Das sieht ja immer noch so aus, wie ich es mir mal vorgestellt habe. Und genau das, glaube ich, ist die große Herausforderung, eben etwas zu finden, das so die Kategorie neu definieren kann. Und da sieht es halt so eng momentan aus, dass man gar nicht weiß, wo man das ansetzen soll.
Wobei ja CarPlay schon neue Standards geschaffen hat in dem Sinne. Also das muss man, glaube ich, schon denen zugute halten. Und da wäre eben das Hardware-Produkt, das Auto als solches, eben die logische Ergänzung gewesen.
Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu können. Es geht um ein kleineres niederländisches schokoladenproduzierendes Unternehmen. Die haben eine Marke am Start, die heißt Tony's Chocolonely. Vor allem haben diese Niederländer ein Anliegen. Sie wollen ausschließlich fair produzierte Schokolade verkaufen. Und hier geht es natürlich in erster Linie um die Arbeitsbedingungen in Drittweltländern, wo die Kakaobohnen geerntet werden und häufig von Kindern geerntet werden. Tony's hat nun einen Markenrechtsstreit an der Backe, und zwar mit dem großen Konsumgüterunternehmen Mondelez. Zu Mondelez gehört unter anderem die Marke Milka. Das ist die Marke in der lila Verpackung. Und wieso hat Tony's nun diesen Markenrechtsstreit an der Backe? Deswegen, weil sie ein provokatives Angebot im Markt haben, was sie auch bewerben. Sie haben nämlich 4 Schokoladensorten entwickelt und verpackt. Und die Verpackungen und die Schokoladensorten sind immer angelehnt an bekannte Schokoladenmarken, nämlich Milka von Mondelez, Twix von Mars, Rocher von Ferrero und KitKat von Nestlé. Und das, wie gesagt, haben sie auch beworben. Deren Aussage ist im Kern, liebe Konsumentin, lieber Konsument, das Produkt kommt dir bekannt vor, schmeckt ähnlich, aber zahlt allen Farmerinnen faire Preise, im Gegensatz zu den klassischen Schokoladenmarken. Und Mondelez hat nun gesagt, so geht's nicht, hat dagegen geklagt, hat auch Recht bekommen. Und Tonis ist es nicht mehr erlaubt, im EU-Raum die lilafarbene Verpackung zu benutzen. Dieser juristische Gegenwind wurde von Tonis auch klar kommuniziert mit einer Pressemitteilung. Sie sagen, wir freuen uns natürlich, dass die in der Kampagne angesprochenen Themen eine derartige Aufmerksamkeit erhalten. Allerdings würden wir uns wünschen, dass sich die Branche auf einen Diskurs über existenzsichernde Löhne der Kakaofarmerinnen und die Lösung der illegalen Kinderarbeit im Kakaosektor einlässt. Wir appellieren an alle Hersteller, eine faire Entlohnung der Farmerinnen zu priorisieren, damit die Probleme angegangen werden, anstatt die Diskussion durch Anwälte zum Schweigen zu bringen. Meine Frage an euch, was tut Toni hier? Ist es geschicktes Marketing? Ist es tatsächlich deren tiefes Anliegen? Und hätte Mondelez vielleicht lieber nicht geklagt?
Wenn ich mir das Ganze angucke, kommt mir als erstes in Sinn die KitKat-Kampagne von Greenpeace, mit der ja so dieses Markenbashing losging, mit diesem YouTube-Video, wo einer eine KitKat-Verpackung aufmacht und da sind dann zwei Orang-Utan-Finger drin. Und Greenpeace hat sich ja damals KitKat als eine Stellvertretermarke gegriffen, um deutlich zu machen, dass da Palmöl drin ist, was produziert wird mit unfairen Mitteln und sehr umweltschädlich. Und KitKat als Stellvertreter für andere Marken genutzt hat und gesagt hat, das könnt ihr nicht mehr machen, deswegen bashen wir euch jetzt hier. Das war auch so der erste Shitstorm, der eigentlich so richtig publik wurde und bei Nestlé intern extrem viel ausgelöst hat. Das ist aber nur ein Nebensatz, sondern hier ist der Absender gewesen, eine Non-Governmental Corporation, die wirklich auf ein Unrecht aufmerksam machen wollte. Und da ist er dann immer angeklagt worden, ey, greift euch irgendeinen raus, der ein hohes Airplay habt und dann holt ihr euch den und dann stellt ihr euch den zurecht und dann arbeitet ihr euch an dem ab. Hier ist es jetzt vielschichtig und diffus aus meiner Sicht, wenn ich es mir angucke. Vielschichtig deswegen, weil es A, ein direkter Konkurrent ist im Schokoladenmarkt, der sich im Wettbewerb darüber differenziert, dass er sagt, ich bin für Fairtrade und anderen quasi auf die Schuhe tritt, Stichwort vergleichende Werbung. Wir sind halt besser und ihr seid alle schlecht und deswegen klagen wir euch direkt an und deswegen sind wir eigentlich die besseren im Markt. Gleichzeitig damit dann auch noch, und das ist die dritte Dimension für mich, nochmal Nachhaltigkeitsargument verknüpft, also eine eigentlich Purpose-getriebene Debatte, wenn man der Marke folgen darf. Das sind drei Dimensionen auf einmal. Ich frage mich, bei wem es wirklich aufschlägt und wo es auch wirklich gut aufschlägt. Denn wenn man Mondelez folgen darf, wehrt sich Mondelez grundsätzlich immer dann, wenn jemand die lila Farbe benutzt. Und das ist deren oberstes Brand-Asset, glaube ich, auf das sie immer wieder hinaus wollen, neben den Alpen und den potenziell früheren lila Kühen, die sie immer weiter abschaffen. Aber die Farbe lila ist halt natürlich die, die im Regal am meisten auffällt und damit für die eigentlich der eindeutige Wettbewerbsvorteil oder Positionierungs- oder Markenkernvorteil ist, den sie verteidigen wollen. Und damit ist das für mich eine ganz normale Sache der Rechtsabteilung, die da einschreitet. Mit den Konsequenzen, da können wir jetzt gerne drüber diskutieren, ob das richtig ist, aber aus deren Sicht wahrscheinlich ganz normaler legaler Ablauf.
Ich bin kein Fan von vergleichender Werbung. Ich finde, es endet eigentlich nie gut für denjenigen, der diese vergleichende Werbung macht. Wenn ich jetzt an Samsung und Apple denke oder an Pepsi und Coca-Cola oder auch Burger King und McDonald's, obwohl das letztere Beispiel schon wieder mehr in diesen klassischen beidseitigen Kampf geht. Aber eigentlich ist grundsätzlich, wenn Unternehmen und Marken vergleichende Werbung machen, finde ich, endet es meistens nicht gut oder lässt die Marke nicht gut dastehen, die diesen Vergleich aufstellt. Hier, finde ich, ist der Vergleich aber schon noch anders, eben einfach dadurch, dass es dieser Konflikt zwischen klein und groß, nachhaltig und vermeintlich nicht nachhaltig ist. Das macht es schon spannender und es macht es ja auch irgendwie spannend, die Verpackung zu sehen und direkt diese Assoziation zu haben, ohne irgendeinen Namen zu lesen. Also das finde ich jetzt gar nicht so doof verknüpft und eigentlich schon ganz cool.
Rein von der Kommunikation her betrachtet, ist das eine gute Sache. Konsumentinnen und Konsumenten, die im Lebensmittelhandel vor dem Regal stehen und die Verpackung sehen, und darum geht es ja, auf den ersten Blick vermuten, eine Milka, ein KitKat, und dann aber genauer hinsehen, die lernen mit allen Sinnen die Botschaft, um die es Tonis letztendlich geht. Nämlich Kakaobohnen werden unter sehr bedenklichen Arbeitsbedingungen geerntet.
Die Reaktion von Monolith finde ich aber dermaßen unsouverän. Ich finde, man hätte es eigentlich nicht schlechter angehen können und hat noch Tonys mehr Reichweite gegeben, die sie über ein normales Medienbudget wahrscheinlich niemals erreicht hätten oder es nicht bezahlen hätten können. Und da finde ich so eine Reaktion, wie eben Nestle vergleichsweise reingegangen ist und gesagt hat, ja, die Botschaft finden wir gut, wir geben uns Mühe, sind vielleicht noch nicht überall genug dran, aber ziehen alle an einem Strang, ist für mich die 100-mal souveränere Reaktion auf so eine Aktion als das, was Mondelez macht, auch wenn es völlig klar ist, dass sie ihre lilane Farbe schützen wollen. Also absolut eingängig, aber schlechter dastehen tun sie dann am Ende.
Der Anspruch, der dahinter ist und die Idee, das so zu machen, also die Kategorie in die Diskussion zu ziehen, das ist ja nicht verkehrt. Das ist sicherlich was Spannendes. Und ich glaube auch nicht, dass Tony darunter leiden wird in der Hinsicht, dass man sagen kann, die kriegen da jetzt einen auf den Deckel, sondern die haben etwas auf die Agenda gesetzt, was diese Industrie beschäftigen soll. Und ich glaube, das ist für ein purpose-getriebenes Produkt, für eine purpose-getriebene Marke, für jemanden, der sich wirklich für Nachhaltigkeit einsetzt. Du hast gerade David gegen Goliath gebracht, Hanna, halte ich schon für ein relativ gutes Argument.
Ich persönlich habe auch nichts dagegen, wenn es eine Schokoladenmarke gibt, die dies klar und deutlich kommuniziert und damit andere Marken provoziert. Und die Frage ist jetzt, wie reagieren die da drauf? Das Entscheidende ist ja nicht, dass man souverän reagiert, sondern dass man sich tatsächlich als Großkonzern, und das ist ja kein Zufall, dass man im Grunde die großen vier nimmt und an den Pranger stellt, um zu sagen, letztendlich, wenn ihr euch einigt wäret, dann könnten wir die Arbeitsbedingungen in der dritten Welt beim Ernten von Kakaobohnen verbessern und dafür sorgen, dass es keine Kinderarbeit mehr gibt.
Ich glaube, die Diskussion ist ein bisschen die, lässt du dich da in die Diskussion reinziehen von deinem Wettbewerber, der proaktiv dich quasi zu etwas holen will? Oder versuchst du nicht, deinen eigenen Zugang zu definieren? Das ist ja auch das, was immer mit den NGOs so die Diskussion ist. Willst du denn mit denen mitgehen und denen quasi Recht geben oder willst du das nicht viel mehr selber gestalten? Da hätte man sicherlich aus der Mondelez-Richtung ein bisschen mehr sagen müssen, als nur die Anwälte loszuschicken, da gebe ich euch recht.
Es bringt halt einer kleinen Marke, die momentan noch nicht so viel Aufmerksamkeit und Bekanntheit im Markt hat, einfach die Reichweite. Ich glaube, darum geht es im Endeffekt. Wer Toni ist jetzt auf Augenhöhe, wäre es sicher eine andere Ausgangslage. Aber ich glaube, so geht es doch sehr gut auf, da eine coole PR-Aktion zu machen, die Reichweite erzielt und eben die Bekanntheit aufzubauen. Ja.
Also ich glaube, wenn es ein Großer gemacht hätte, dann hätte es Ärger gegeben.
Ja, eindeutig.
Ja, klar.
Das geht gar nicht. Da bin ich bei dir. Absolut. Nein, dass das für Tonys eine sinnvolle Sache ist, kann ich mir gut vorstellen. Aber die Frage ist wirklich, hey, ist das nachhaltig für die Marke förderlich oder, ganz ehrlich sagen, kurzfristigen Reach? Ja, also da bin ich mir noch nicht so sicher.
Aber jeder, der dann einmal vielleicht die Schokolade ausprobiert, die ja im Übrigen gar nicht schlecht ist, jetzt komme ich wieder mit meinen Süßigkeiten, aber die ist wirklich gut, ist vielleicht überzeugt. Dann freue ich mich auf das dritte Thema. Ich möchte gerne über eine neue Initiative des französischen Luxuskonzerns LVMH mit euch diskutieren. Der Konzern wagt sich in die Welt des Hollywood-Unterhaltungsgeschäfts vor und hat kürzlich angekündigt, eine eigene Unterhaltungseinheit zu gründen. Die Einheit kann man jetzt als Plattform verstehen, die die über 70 Marken des Konzerns mit der Unterhaltungsbranche, also Produzenten, Distributoren, Kreative verbinden und damit dann eben die Entwicklung, Produktion und Finanzierung von Unterhaltungsformaten unterstützen sollen. Anders gesagt, die Marken sollen stärker durch Unterhaltungsformate vermarktet werden. So wie auch schon Nike kooperiert LVMH dabei mit dem Superconnector Studios, einem US-amerikanischen Beratungsunternehmen. In Zusammenhang jetzt mit dieser Entwicklung und diese Ankündigung konnte man auch die Erfolge in den letzten Jahren sehen, in denen Marken und ihre Geschichten Kern von Kinoproduktion waren, wenn wir jetzt zum Beispiel an Barbie zurückdenken oder auch den Film Air. Und mit dieser Initiative soll eben aber die Produktion solcher Geschichten mehr strukturiert werden und stärker vorangetrieben werden. Jetzt ist meine Frage an euch, wie ordnet ihr diesen Schritt ein und sehen wir bald lauter Kinoproduktion zu Marken wie Louis Vuitton, Tiffany, Rimowa und Birkenstock?
So neu ist das alles nicht. 1961 hat Billy Wilder auf Deutsch den Film 1, 2, 3, im Englischen übrigens 1, 2, 3, gedreht. In der Hauptrolle James Cagney und damalige deutsche Filmstars Horst Buchholz und Lieselotte Pulver. Und da ging es auch um eine Company und es war Coca-Cola. Der Film war damals kein großer Erfolg, weil er spielte im damals noch nicht durch eine Mauer getrennten Berlin. Unglücklicherweise für Billy Wilder und den Film wurde dann die Mauer gebaut, von daher war das dann kein Erfolg. Aber im Kern diese Idee, Marken, die einfach Teil des Lebens darstellen, mit Content zu verbinden, ist so neu nicht.
Eine der erfolgreichsten Fernsehformate sind die Soaps. Und eine Soap ist entstanden, weil Procter gesagt hat, wir kaufen jetzt eine Stunde Werbung und dann stricken wir die Story, die unsere Produkte präsentiert.
Was sicherlich neu ist, dass wir das Ganze jetzt mit höchster Professionalität betreiben. Du hast erwähnt, Barbie und Air. Und wenn man noch weiter sieht, dann findet man ja Kollaborationen ohne Ende. Man sucht ein Entertainment-Produkt, vielleicht repräsentiert durch eine Persönlichkeit, durch einen Star, und macht sich Gedanken, welches Produkt könnte dazu passen. Solchen Überlegungen verdanken wir inzwischen eine Weinmarke, 19 Crimes Wine mit Snoop Dogg. Wir haben verschiedene Tequila-Marken, Ryan Reynolds und George Clooney. Wir haben die Fendi Brand mit Rihanna und last but not least On und Roger Federer.
Ich würde noch aus einer anderen Richtung drankommen und einfach nur zwei Marken nennen und dann mal auf die Kinokasse gucken, Ferrari und Gucci. Also ich glaube, das muss man auch noch sehen. Und das fand ich entspannt in der Diskussion oder in diesem Artikel in Fast Company über diese Louis Vuitton Moët Hennessy Aktion, wo sie gesagt haben, alleine wenn man sich die Marke Tiffany's anguckt und die in Archiven rumgeturnt sind, was da für Geschichten dabei sind. Also die sind die, die den Vince Lombardi Trophy gedesignt haben, die haben den Stanley Cup gebaut. Und all die Stories, die sich um die Tiffany-Produkte ranken, sind alleine so viel Branded Content, die so einzigartig und so differenzierend sind, dass du daraus unheimlich viel Content schöpfen kannst, um richtige, echte Narrative zu bauen. Und ich glaube, aus der Richtung, jetzt muss man noch nicht mit LLM-Modellen über dem Archiv denken, die dann alles da irgendwie verknüpfen und kreativ eine neue Story draus machen. Aber wenn Branded News mal ein Thema waren, dann ist es jetzt halt Branded Content. Und diesen Ansatz zu sagen, wir bündeln mal nicht jetzt alle Content-Bemühungen bei uns, sondern wir bauen eine spezialisierte Abteilung auf, die sich darum kümmert, wie du gesagt hast, Thorsten, mal drüber nachzudenken, wo kann unsere Marke oder können unsere Marken authentische, originäre Produkte darstellen, die uns differenzieren? Oder wo haben wir Content, der uns hilft, unsere Marken schlussendlich zu differenzieren? Also welche Geschichten, welches Narrativ müssen wir schützen oder differenzieren? Dann halte ich das genau für so eine Spezialisierung, die in der modernen Markenwelt immer wichtiger wird, dass du eben nicht nur deine Produkte nur im Auge hast, sondern dich gleichzeitig auch fragst, was ist die Story dabei? Und insofern finde ich das schon sehr spannend. Sie schreiben ja auch selber, sie haben jetzt keinen Plan, wie sie die Marken da unterstützen wollen, sondern sie wollen den Marken, den 70 plus, die sie da haben, helfen, ein Anlaufpunkt zu sein, um das gemeinsam dann mit Hollywood weiterzuentwickeln. Also eine ganz klassische Scharnierfunktion, um sich in diesem Entertainment-Ökosystem als Content-Treiber richtig aufzustellen. Und das finde ich eine sehr smarte Sache.
Ich denke auch, diese Geschichten, die du eben schon angeschnitten hast bei Tiffany, gibt es ja auch bei den diversen anderen Marken. Und da kann ja der Konzern Damasten aus dem Vollen schöpfen. Das ist ja unvergleichlich eigentlich bei der Anzahl an Marken und den Historien dahinter eben. Und das ist ja schon die Stärke auch von Luxusmarken, immer wieder die Geschichte zu erzählen und die Herausforderung, was eben häufig durch die Werbung gar nicht so gut gelingt, diese Heritage rüberzubringen, die Geschichte, woher kommt man, gerade mit Demokratisierung des Luxus, also dass es vielen eben nicht so bekannt ist. Und ich glaube, dann da wieder anzuknüpfen und zu sagen, wir haben Marken, die bis ins 14. Jahrhundert zurückgehen, ist dann eben schon eine eindeutige Stärke. Ich sehe auch, dass es nicht unbedingt neu ist, diese Entwicklung, aber diese Professionalisierung dahinter finde ich schon stark und im Endeffekt profitiert ja aber auch die Kreativindustrie in gewisser Weise davon, weil dann eben wieder Marketingbudgets aufgewendet werden. Wenn wir an Barbie zurückdenken, da ist sicherlich ein maßgeblicher Erfolg auch dahinter, dass Mattel extrem viel in begleitende Aktionen gesteckt hat und ohne die wäre vermutlich der Film nicht so erfolgreich geworden. Es gibt ja auch Beispiele für Filme, wo gar nicht die Marken offiziell mit dran beteiligt waren und trotzdem diese Geschichten erzählt werden. Und ich denke, aber so gibt es halt eben eine gute Möglichkeit, um das Ganze professioneller einzugehen und da die Synergien zu vereinen. Und dementsprechend finde ich das sehr smart. Und ein anderer Punkt ist eben, du hast es auch noch kurz angeschnitten, Markus, ich glaube, dass so Formate umso besser funktionieren, umso weniger sie auf den eigenen Plattformen stattfinden. Also wenn so ein Film über den eigenen, markeneigenen YouTube-Channel ausgestrahlt wird, hat das immer so einen anderen Charakter, als wenn es ein Kinofilm ist, der diesen Hollywood-Touch hat. Auch wenn sie gleichermaßen aufwendig umgesetzt wurden auf den eigenen Kanälen. Aber trotzdem hat das einen ganz anderen Stil und Charakter. Und dementsprechend finde ich das total schlau.
Wahrscheinlich ist das Neue an dem ganzen Thema der Grad der Professionalisierung. Also wie du es geschildert hast in deinen einleitenden Worten, LVMH geht zu einer spezialisierten Agentur, Superconnector, um letztendlich der Frage nachzugehen, wie können wir ein Netzwerk aufbauen im Zentrum einer eurer Marken. Und das Netzwerk besteht letztendlich aus Medienunternehmen, die nach Content suchen, Studios, die Content produzieren, Talenten, also Menschen, Schauspielerinnen, Sportler, Sportlerinnen, die die Marke repräsentieren können, in dem Film mitspielen können und so weiter und so fort. Darum geht es heute, diese Netzwerke professionell aufzubauen. Und ich glaube wirklich, die Überschrift für die Zukunft ist die, wie können wir, ich formuliere mal so, Marketingaktionen durchführen, die tatsächlich auch Geld bringen. Und für mich reicht hier das Kontinuum von kleinen Filmen bis hin zu ganzen Produktserien.
Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist eben neben der Professionalisierung diese Story immer mitzudenken bei jeder Marke. Und das ist, glaube ich, das, was eben immer der Vorreiter Disney gemacht hat, erst die Geschichte und dann die Produkte drumherum bauen. Und das ist eben sicherlich auch die Stärke von den Marken von LVMH, dass da früh viel Geschichte mit drumherum entwickelt wurde.
An was denkt ihr, wenn ihr den Markennamen Michelin hört?
Restaurants.
Nicht an Reifen?
Nee, Restaurants.
Das war's für heute. Apple wird kein Automobil anbieten. Warum hat der Weltmeister der Integration von Hard- und Software das Handtuch geworfen? Aus Angst vor den nicht zu realisierenden Economies of Scale? Oder konnte in Cupertino das Auto nicht neu erfunden werden? Oder haben sich die Marktbedingungen in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert? Tony's Chocolonely, ein niederländischer David unter den Schokoladenproduzenten, provoziert die Goliate der Schokoladenindustrie mit Nachbauten etablierter Marken, die im Gegensatz zu diesen, so sagt Tony, aber hundertprozentig fair produziert wurden. Mondelez hat inzwischen für die Marke Milka geklagt und Recht bekommen. Tony darf im EU-Raum die eigene Schokolade nicht mehr in einer lila Verpackung anbieten. Ist das gutes Marketing von Tony? Dient es dem guten Zweck? Hätte Mondelez vielleicht besser nicht geklagt? LVMH, Gus Barbie. Das französische Luxusunternehmen wagt sich in die Welt Hollywoods vor, indem es eine eigene Einheit gründet, deren Aufgabe es ist, die über 70 Marken des Konzerns mit der Welt des Entertainments zu verknüpfen. Ist dies die Zukunft des Marketings? Lassen sich starke Marken nur entwickeln und pflegen, wenn sie auch Geschichten auf Hollywood-Niveau erzählen können? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!